Eigentlich fängt mein Text heute im 4. Kapitel an, aber der Text fängt im 3. Kapitel an. Deshalb möchte ich schon im 3. Kapitel zu lesen beginnen. Und da der Text länger ist, könnt ihr heute auch gerne sitzen bleiben dabei. Das ist überschrieben, eine Ruhe finden. Hebräer 3 ab Vers 7. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Vers 19 weiter. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Kapitel 4. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündigt worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Vers 6. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. 9. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Und schließlich Vers 11. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ein herausfordernder Text. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen uns das sagst, was du sagen möchtest. Amen. Da geht es um Glauben, um Unglauben, um Dabeisein und etwas verpassen, um Ruhe und Unruhe. Eigentlich sollte einem dieser Text zur Ruhe führen. Meine Frau und mich hat er eher zur Unruhe geführt in dieser Woche. Wir haben sehr um diesen Text gerungen. Und ich muss euch heute Morgen bekennen, ich bin mit diesem Text nicht zu Ende gekommen in der Vorbereitung. Ich bin nicht sicher, was ich euch heute Morgen zu diesem Text sagen soll. Ich habe gedacht, gut, dann machen wir das so. Ich war gestern in Bielefeld zum Unterrichten. Ich habe einfach meine Studenten, die anwesenden Pastoren gefragt, von was spricht dieser Text? Ja, wir sind gemeinsam unschlüssig. Von daher seht mir nach, wenn ich heute Morgen einfach nur laut denke und um diesen Text ringe. Ich glaube, dass dieser Text eher eine Lebensaufgabe ist, als dass ich da heute Morgen diesen Text ganz erfassen könnte. Hier geht es um Ruhe. Was meint Ruhe? Ich lese uns nochmal aus dem 3. Kapitel ab Vers 7. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert, einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Da sind wir zurückversetzt in die Zeit, als Israel gerade aus Ägypten herausgeführt worden war von Gott, als sie ein Wunder nach dem anderen erlebten, als sie Gott in seiner ganzen Größe kennengelernt hatten, immer wieder und wieder. Und sie haben es nicht geschafft, einfach einmal ruhig zu werden, Frieden zu finden und damit zufrieden zu sein, was Gott ihnen alles Großes gezeigt hat und getan hat. Eben im Psalm 95 in der Schriftlesung, dieser Psalm wird hier zitiert, war von Meriba die Rede. Meriba. Zweites Buch Mose, Kapitel 17. Da heißt es, dass dieses Volk mit Mose gehadert hat und zu ihm sprach, gib uns Wasser, dass wir zu trinken haben. Sie sind durstig, man versteht, sie brauchen Wasser. Aber dann kommt's in Vers 3, da werfen sie dem Mose vor, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Dass du uns heute, deine Kinder, Herr, wie Vieh sterben lässt. Da hat Gott sie aus der Sklaverei herausgeführt. Und jetzt würde man denken, jetzt kommen sie doch zur Ruhe. Sie haben Gott schon erlebt, wie er sie hier in der Wüste versorgt, aber sie kommen nicht zur Ruhe. Wieso hast du uns aus dieser Sklaverei herausgeführt, dass wir jetzt wie Vieh umkommen? Wenn ich das übertrage auf Christsein, wieso hast du mich aus dem Alten herausgeführt zu einem neuen Leben? Und das bin ich jetzt aber gar nicht zufrieden mit dem Neuen. Das Alte war doch viel besser. Ja, das Alte war doch Sklaverei, oder? Das alte Leben ohne Jesus war doch ein Leben unter der Knechtschaft, der Sklaverei, der Sünde. Ich war beherrscht von der Sünde. Ich konnte gar nicht so leben, wie Gott es möchte und wie ich selber es möchte. Aber ich blicke zurück und habe den Eindruck, das, was ich jetzt mit Jesus habe, das ist viel, viel schlechter noch als das, was ich vorher hatte. Sei nicht verrückt, oder? Komm nicht zur Ruhe. Im 4. Buch Mose, in Kapitel 20, kommt dieses Meriba nochmal vor. Es geht wieder um Wasser. Und sie hadern wieder mit Mose. Ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Da sind nämlich welche vorher bestraft worden, muss man sich mal vorstellen. Es wäre besser, wir wären damals auch mit umgekommen, als wir im Ungehorsam lebten gegen Gott, als dass wir das heute mitmachen müssen, wo du uns hingeführt hast. Dann heißt es hier, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo man weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Herr, warum hast du mich dahin geführt? Da ist nicht mehr im Blick, was sie mit Gott erlebt haben. Da ist nicht mehr im Blick, dass man diesem Gott vertrauen kann, dass er sich immer wieder vertrauenswürdig erwiesen hat. Da ist nur noch im Blick, jetzt fehlt mir irgendetwas und ich vertraue diesem Gott nicht mehr. Und sie kommen überhaupt nicht zur Ruhe, sondern sie lehnen sich nur immer wieder gegen Gott auf. Das geht bis hin zu der Frage, ist eigentlich Gott überhaupt in unserer Mitte bei dem, was wir erleben? Oder hat Gott uns längst irgendwo verlassen? Das ist eine Unruhe in diesem Volk. Und dann sagt Gott, ja, sagt es nicht nur, er schwört es, sie sollen nicht an meiner Ruhe teilhaben. Hier heißt es, wir wollen ein anderes Land. Das ist hier ein böser Ort, wo man nicht säen kann, weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken da ist. Und gleich in dieser Zeit schickt der Mose Kundschafter aus, dass sie dieses Land Kanaan anschauen. Wie heißt das? Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Also ich habe noch nie Milch- und Honigbäche gesehen. Das ist ein wunderschönes Bild. Das ist doch der totale Gegensatz zu dem, was sie gerade in der Wüste haben vom Äußeren her. Und das stellt Gott in den Aussicht. Und er sagt, ihr müsst dieses Land gar nicht selber erobern. Ihr könnt einfach still sein und ich werde für euch kämpfen. Die Kundschafter kommen zurück und erzählen, das ist so ein wunderbares Land, aber der Feind ist so mächtig. Sie schauen auf ihre eigene Kraft und sagen, das schaffen wir nicht. Statt dass sie Gott vertrauen, der gesagt hat, ich werde für euch streiten. Da murren sie nicht mehr, da fallen sie in Resignation und sie geben auf. Sie vertrauen wieder nicht. Und deshalb sagt Gott, ihr werdet nicht zu der wirklichen Ruhe kommen. Sie finden nicht zur Ruhe, die Gott verheißen hat. Offenbar ist diese Ruhe hier im Alten Testament doch etwas wesentlich anderes als das, was wir heute darunter verstehen. Ich bin da auf eine schöne Internetseite gestoßen. Da stand Anti-Stress-Programm in der Hektik Ruhe finden. Ich glaube, das ist heute auch oft nötig. Aber das ist wohl nicht das, wovon hier die Rede ist. Man redet gerne davon, innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Auch etwas Wichtiges, aber auch das ist noch nicht das, wovon hier die Rede ist. Oder sprichwörtlich, er ist die Ruhe selbst. Auch das scheint nicht hier im Blick zu sein. Zuerst einmal geht es darum, hier in ein Land zu kommen, wo ich in Frieden leben kann. Und Ruhe bedeutet dann, ich bin endlich zufrieden. Ich bin zufrieden. Es ist nicht nur, dass ich von außen nicht mehr bedrückt werde. Ich gebe mich endlich einmal mit dem zufrieden, was Gott mir schenkt. Und ich bin ihm von Herzen dankbar und lebe das aus, was er gibt. Da ist nicht die Frage, ob viel oder wenig, was ist überhaupt viel oder wenig, sondern wenn Gott mir das zugedacht hat, dann ist es gut. Da kann ich zur Ruhe kommen. Dieser Ausdruck Ruhe kommt häufig vor im Alten Testament. Ich will da nur einige Stellen nennen. Da heißt es in 1. Buch Mose in Kapitel 49, er sieht, wie es die Ruhe so schön ist und wie freundlich das Land. So ein Bereich, wo du einfach in Ruhe und Frieden leben kannst. Oder Jesaja 32. Mein Volk wird an einer Stätte des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen. Als die Ulla das eingangs gesagt hat, über die Kopten in Ägypten, war das wie eine Veranschaulichung dessen, wovon Jesaja hier ja träumt oder als Zukunftsvision gibt. Psalm 23, Vers 2. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Da steht nicht zum Wasser, das ich dort trinke, sondern wirklich ein Ruheplatz, wo ich ruhig werden kann. Das ist schönes Gegenstück zu dem, was ich eben vom Volk Israel gelesen habe, oder? Wir haben Durst, wir kommen um. Herr, wo bist du? Du greifst ja gar nicht mehr ein. Und hier ein Ruheplatz am Wasser. Da kannst du wirklich zur Ruhe kommen. Gott versorgt dich vollständig. Und dieses Streben nach mehr hört endlich einmal auf. Gibt viele weitere solche Stellen. Offenbar im Alten Testament, wenn man so durchgeht, ich würde mir wünschen, wir hätten die Zeit, ist immer diese Unruhe, Unzufriedenheit und diese Sehnsucht nach Frieden und nach Ruhe. Eine ganz große Linie, die da durchgeht. Das ist doch eigentlich wunderbar, wenn Gott das in Aussicht stellt. Ich habe da etwas für euch und das werde ich euch schenken. Nur, diese Ruhe kann man verfehlen. Ich lese uns nochmal Ende von Hebräer 3, Anfang von Hebräer 4. Wir sehen, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Hier wird wieder auf das Volk Israel zurückverwiesen. Sie haben damals dieses Land nicht gleich bekommen wegen ihrem Unglauben, sondern sie mussten erst 40 Jahre durch die Wüste. Manchmal habe ich auch den Eindruck, bei mir selbst bin ich eigentlich in diesem Land der Ruhe schon wirklich drin. Oder bin ich mindestens noch mit einem Bein in der Wüste? Von hinten irgendwie noch warm und trocken und vorne schon. Ja, es ist so eine Mischung manchmal, das Leben als Christ. Statt dass man wirklich ganz das ergreift, was Jesus hier für einen hat, ist man immer noch irgendwo in dieser Zeit der Dürre gefangen. Aber hier ist nicht nur die Rede davon, dass man noch so etwas vom Alten hat, sondern hier ist die Gefahr ganz, ganz groß angesetzt. Und das ist eine wichtige Aussage im Hebräerbrief. Du kannst es aber auch ganz verpassen. Ganz verpassen. Ich meine, der Werner hat letzten Sonntag sehr eindrücklich über diesen Punkt gepredigt. Ganz diese Ruhe verpassen. Ich möchte heute nicht da näher drauf eingehen, aber das kommt noch weiter im Hebräerbrief auch. Hier im Hebräerbrief ist von der Vergangenheit die Rede, Volk Israel. Es ist auch von der Zukunft die Rede. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Steht hier in Vers 9. Zukunft. Aber was ist eigentlich mit heute? Der Text geht wenig auf heute ein. Aber das möchte ich heute Morgen mit uns weiter tun. Was ist eigentlich heute mit einer wirklichen Ruhe? Ich habe einen zweiten Punkt hier überschrieben. Heilige Ruhe durch Glauben ins ewige Leben kommen. Durch Glauben ins ewige Leben kommen. Jesus hat alles getan. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Ich brauche und ich kann nichts hinzuzufügen. Das schenkt wirkliche Ruhe. Wenn ich das heute erkannt habe, dann kann ich endlich aufhören, selbst vor Gott etwas leisten zu wollen, damit er mich mal in den Himmel lässt. Das schenkt Ruhe. Ist das ein gutes Ruhekissen? Ich glaube, das ist der erste Teil vom Ruhekissen bei diesem Thema. Das ist ein wunderbares Ruhekissen. Und dann bist du von Neuem geboren. Und dann bist du ein Säugling. Wie lange kennt ihr Jesus? 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, 70 Jahre. Also nach 70 Jahren ist man normalerweise kein Säugling mehr. Für mich ist das beste Ruhekissen, wenn ich erlebe, Jesus hat wirklich alles getan, dass er mich auch nicht so lässt, wie ich bei der Neugeburt war, bei der Geburt, sondern dass er verändert, verändert, verändert. Dass er heiligt und heiligt und heiligt. Und dass er im Leben einfach mehr sichtbar macht von seiner Herrlichkeit. Das finde ich ein wunderbares Ruhekissen. Dass Jesus wirklich am Wirken ist. Und ich bin fasziniert davon, bei all meinem eigenen Versagen auch, dass er nicht aufgibt. Er wird einem zum Ziel bringen. Er wird einen auch in diese ewige Ruhe bringen. Ja, er gibt nicht auf. Auch das schenkt meinem Leben eine wirkliche Ruhe und Sicherheit. Wenn man als Christ erlebt, dass das funktioniert, was Jesus mit einem vorhat, das gibt wirkliche Sicherheit. Entsprechend kann Jakobus ja auch das Gegenteil schreiben, nämlich, dass ein Glaube ohne Werke, ohne Lebensveränderung eigentlich tot ist. Das ist nicht der normale Glaube, das ist nicht das, was Jesus mit uns vorhat. Er hat so Großes vor. Das beste Ruhekissen ist ein durch Jesus verändertes Leben. Ein weiterer Punkt, heilige Ruhe, durch Glauben dieses ewige Leben nun wirklich ausleben. Durch Glauben das ewige Leben ausleben. Habt ihr gemerkt beim Lesen von Psalm 95, das ist zweigeteilt. Im zweiten Teil geht es um diese Ruhe. Und im ersten Teil? Gotteslob. Lasst uns ihn anbeten. Der erste Punkt bei Ruhe, dass ich hier auf Erden wirklich zur Ruhe kommen kann, das ist das, was am Anfang in der ersten Hälfte von Psalm 95 steht. Und wir nehmen uns die Zeit, dass ich das einfach nochmal lese. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels meines Heils. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde, die von seiner Hand geführt wird. Ruhe hier auf dieser Erde, Ruhe finden, fängt wirklich mit Gotteslob an, mit Gottesbeziehung an, erkennen, wie er ist und auch ein Stichwort, wie er alles in seiner Hand hält. Wie er alles in seiner Hand hält. Wie willst du ruhig werden, wenn du das aus dem Auge verlierst? Ein zweiter Punkt bei dieser heiligen Ruhe, das ist Nachfolge und Dienst. Ich lese uns aus Jeremia Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr, stellt euch an die Wege, haltet Ausschau, fragt nach den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum Guten liegt. Geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Was ist der richtige Weg? Nachfolge Christi. Wie soll ich leben? Gebote, gute Gebote Gottes, die das Chaos unseres Lebens eindämmen. Wenn ich das begriffen habe, steht hier, dann werde ich Ruhe finden. geht auf diesem Weg zum Guten, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich glaube, dass wir hier weit weg sind vom reinen Verstehen hin tatsächlich zum Leben. Ruhe ist nicht etwas, was ich mir irgendwie einüben kann, sondern Ruhe ist etwas, was ich letztendlich leben muss. Wenn ich wirklich in der Nachfolge Christi stehe, so hier die Zusage, dann werde ich Ruhe finden. Wenn ich so lebe, wie Jesus das möchte, dann muss ich ja auch nicht jede halbe Stunde mein Gewissen melden. Ich kann zur Ruhe kommen. Ich muss mir auch nicht mehr ständig die Frage stellen, was für einen Sinn hat eigentlich mein Leben? Wenn mein Lebensziel wirklich ist, diesen Gott zu verherrlichen, dann bekommt mein Leben Sinn. Und diese Unruhe hört endlich auf. Ruhe stellt sich dann ein, wenn ich wirklich weiß, dies ist das Leben, das Jesus für mich bereithält. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe bisher mehr den hinteren Teil im Blick gehabt. Vielleicht geht es euch auch so. Ihr werdet Ruhe finden für meine Seele. Wunderbar. Aber der Anfang des Verses, da geht es um ein Joch. Das ist das Bild von, ja, es sind auch noch gleich zwei Ochsen normalerweise. Man kann es auch mit einem machen. Die vor einen Karren oder vor einen Pflug gespannt werden und denen über den Nacken ein Joch gelegt wird und dann ziehen sie. Das hört sich sehr nach Arbeit an. Nehmt mein Joch. Das Entscheidende ist, das richtige Joch und den richtigen. Lasst euch nur vor den richtigen Karren spannen. Dient nicht einem anderen Herrn. Und dann werdet ihr Ruhe finden. Was für eine Zusage. Nächstes Stichwort. Das ist jetzt nicht die heilige Ruhe, sondern die heilige Unruhe. Wohlgemerkt, nicht eine falsche Unruhe. Es gibt viel, viel falsche Unruhe, auch in meinem Leben, wo ich denke, es ist eigentlich nicht nötig und nicht gut. Nein, es geht um eine heilige Unruhe. Diese heilige Unruhe ist uns gleich mal heute Morgen begegnet beim Gottesdienstbeginn. Ist euch aufgefallen, dass heute etwas nicht stattgefunden hat? Das Vorspiel. Das ist überhaupt kein Vorwurf, du verstehst mich richtig, sondern die Ulla war so ergriffen von dieser Verfolgungssituation, das ist für mich eine heilige Unruhe. Ich soll euch Grüße sagen aus Jalova. Ich habe letzten Sonntag dort in der Gemeinde gepredigt, Jalova in der Türkei. Ich könnte euch jetzt manches von dort erzählen, was sehr, sehr schön war und manches, was wirklich schwer ist. Und wenn man das hört, zum Beispiel in der Türkei, dass ein Missionar ausgewiesen wird gerade. Es ist nicht der Michael, es ist jemand anders. Dann packt mich irgendwo eine Unruhe. Nicht nur eine Betroffenheit, sondern das lässt mich nicht einfach wieder ruhig schlafen und zur Tagesordnung überzugehen, sondern es treibt zumindest ins Gebet. Heilige Unruhe. Kennt und, hier, und bei so einer heiligen Unruhe ist es auch wieder wichtig, dass ich zur Ruhe komme. Vor wenigen Wochen sollte einer meiner Studenten in der Türkei ermordet werden. Wie kommst du zur Ruhe? Wie kommt er zur Ruhe? Ich bin ihm gerade begegnet. Es ist wunderbar, welche Ruhe Jesus dann schenkt. Und wie man sich ganz neu in der Hand Gottes auch geborgen weiß, ich staune immer wieder über die Geschwister in der Verfolgung, und wie sie auf Gott vertrauen und diese Unruhe wieder zur Ruhe kommt, zur Geborgenheit bei Gott. Kennst du die heilige Unruhe über Sünde? Also ich sorge mich in meinem Leben immer um sehr, sehr viel. Manchmal geht mir diese Unruhe verloren. Und wenn ich dann erlebe, dass sich Sünde gar noch hält über längere Zeit und man irgendwo nicht mit fertig wird, dann sollte man endlich unruhig werden. Vertraue ich Gott, dass er damit fertig wird und dass er nicht aufgibt? Und spüre ich die Unruhe, wenn mein Leben sich auch an einem Punkt nicht ändert? Diese Unruhe auch über meine bleibende Sündhaftigkeit. Ich möchte mich daran nicht gewöhnen. Es ist ein Faktum, dass wir hier auf der Erde nicht vollkommen werden, ja. Aber sich damit einfach abfinden, es ist halt so. Also das macht mich unruhig. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus nicht aufgibt, sondern weiter auch an mir arbeitet. Kennt ihr die Unruhe, wenn man merkt, dass man eigentlich von Jesus noch gar nicht so viel erkannt hat, von dieser Größe? Dass da noch so viel mehr wäre. Und ich eigentlich im Weg stehe, wenn ich nicht genug nach Gott suche, nicht genug Zeit im Gebet und im Bibellesen verbringe, dass ich mit allem Möglichen beschäftigt bin. Und komischerweise bin ich dann aber auch noch ruhig. Also das ist eine heilige Unruhe, wenn ich das merke, dass das Realität werden kann, was in Jeremia 29 steht. Das sagt uns Gott zu: Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Was für eine wunderbare Aufforderung, eine Zusage. Sucht mich. Ich lasse mich von euch finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, so lasse ich mich von euch finden. Das ist oft so vertraut geworden. Ja, das sollte mir jeden Tag, diese Sehnsucht und dieses Suchen und dieses Finden, das sollte mir jeden Tag ganz, ganz vertraut sein. Dann gibt es die Unruhe, wenn es mir nicht gelingt, das zu tun, was Gott will. Das ist in Römer 7. Römer 7, ab Vers 18. Da schreibt Paulus: Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu tun. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Und je länger ich Christ bin und mich mit dem Wort Gottes beschäftige, desto mehr merke ich, dass Paulus von seinem Leben als Christ redet. Er redet von seinem Leben als Christ. Er will das Gute tun und er schafft es nicht. Und dieser Text, heute gebe ich euch gerne eine Hausaufgabe, dieser Text atmet eine Unruhe, bis er dann endet. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vertraue ich wirklich darauf, dass Gott mich von diesem todverfallenen Leib rettet? Und dass er mich rausholt aus diesem Nicht-Können? Wann war Jesus unruhig? Es gibt mehrere Stellen, aber eine hat mich besonders wieder getroffen. Das ist Matthäus 9, Vers 36. Als er die vielen Menschen um sich sah, steht hier, hatte er Mitleid mit ihnen. Das ist so sehr, sehr zahm ausgedrückt. Er hatte Mitleid mit ihnen. Hier steht eigentlich, dass es ihm alles innerlich umdrehte. Das hat ihn total aufgewühlt. Warum? Das sind Menschen, die sind müde und erschöpft wie Schafe, sie umherirrend wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe mich in meinem Leben immer wieder dabei beobachten müssen, dass mich verlorene Menschen, umherirrende Menschen, auch umherirrende Christen, manchmal gar nicht so betroffen machen und ich mich um sie sorge. Das ist ein Grund, unruhig zu werden. Wirklich unruhig zu werden, eine heilige Unruhe. Menschen brauchen Jesus. Egal, ob sie schon seine Kinder geworden sind oder noch nicht. Nochmal bei Jesus. Da ist er auch recht unruhig. Matthäus 9. Noch einmal weiter im Text. Vers 37. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Vor kurzem habe ich mir die Situation in der Türkei noch einmal neu vor Augen geführt. Das ist das Land, in dem ich auch immer wieder arbeite. Da gibt es so ganz, ganz viele weiße Flecken auf der frommen Landkarte, auf der Gemeindelandkarte. Da gibt es eigentlich fast nur weiße Flecken. Da fehlen die Arbeiter, die dort überhaupt hingehen würden. Du hast in den großen Städten, natürlich besonders im Westen, einige Gemeinden, und das restliche Land ist irgendwo nicht erreicht. Und in der Türkei ist es ja noch goldig im Vergleich zu anderen Ländern. Mich erschüttert es immer wieder, nicht nur wenn Missionare fehlen, sondern auch wenn Missionare zurückkommen müssen, weil ihnen die finanzielle Unterstützung fehlt. Auch das immer wieder. Mich erschüttert es, wenn Missionare nicht ausgesandt werden können, weil kein Geld dafür da ist. Mich erschüttert es, wenn sich um Missionare nicht gekümmert wird, wenn sie mal draußen sind. Ich kann das hier so offen sagen, weil ich sie in dieser Gemeinde ganz anders erlebt habe. Aber dieser Zustand von Mission in Deutschland, der macht mich unruhig. Ich möchte noch einen letzten Punkt dazu machen. Auf der einen Seite leben wir in der vielleicht faszinierendsten Zeit der Kirchengeschichte. 200 Jahre moderne Weltmission. Das ist wunderbar, wie Land für Land von Jesus erfahren hat und weiter erfährt. Und auf der anderen Seite ist es doch manchmal so weit weg, oder? So weit weg. Macht es euch auch unruhig, dass wir seit neuestem, ja so neu ist es vielleicht gar nicht mehr, in einem Missionsland leben? Und damit meine ich jetzt nicht nur die vielen Millionen fremdländischen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern ich meine auch die ganz normale deutsche Bevölkerung. Wir leben mehr und mehr in einem Missionsland. Dann habe ich mich in der Bibel umgeschaut und geschaut, wie geht man eigentlich mit einem Missionsland um? Und da habe ich festgestellt, wenn man über diese Not, diese geistliche Not in einem Land unruhig ist, dann kannst du eigentlich gar nicht anders als so richtig durchstarten, oder? Dann musst du eigentlich alle Kräfte mobilisieren. Gebet, Finanzen, Tun, alles, was irgendwo möglich ist, um diese verlorenen Menschen zu erreichen. Eigentlich musst du dich ja freuen. Gott stellt uns mitten in ein Missionsgebiet. Wunderbar. Ich glaube, dass wir wirklich in einem Missionsland leben. Und ich vertraue darauf, dass Gott uns hier gebraucht. Und ich wünsche uns allen, auch für unser Land, eine heilige Unruhe, gerade auch über diesen Punkt. Ein letzter Punkt, damit will ich schließen. Zurück in den Hebräerbrief. Da kommt immer wieder vor, dass ich das aber nicht allein tun soll, sondern zusammen. Es geht darum, keiner soll diese Ruhe verpassen, keiner soll zurückbleiben, keiner soll dieses Ziel verfehlen. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 12 und 13, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag. Das ist etwas, was zusammen gilt. Was ich nicht als Einzelkämpfer mache. Es geht viel, auch in unserer Gemeinde, darum, wie geht's dir gerade? Das ist sehr, sehr gut. Wir kümmern uns umeinander. Wunderbar. Hier ist nochmal ein anderes Kümmern. Offenbar, Ruhe in der Gemeinschaft finden, hängt auch damit zusammen, dass ich darauf achte, wie geht es dem anderen eigentlich geistlich? Wie lebt er sein Leben? Ist er wirklich in der Nachfolge oder hält ihn irgendetwas zurück, dass er diese Nachfolge nicht leben kann? Das ist einmal das Füreinander beten, ganz wichtig, ja. Aber hier steht auch, ermahnt und ermutigt einander. Stärken, aber auch hinterfragen, du, kann es sein, dass in deinem Leben geistlich etwas ist, was dich wirklich hindert, mit Jesus zu leben? Und können wir das gemeinsam hier ans Kreuz bringen? Denn dort ist es gut aufgehoben und dann bist du es los. Ich bin sehr, sehr froh, dass in diese ganze Sache inklusive dem zur Ruhe kommen, ich nicht allein gelassen bin, sondern dass es Geschwister gibt. Dafür ist Gemeinde auch da. Wir sind miteinander auf dem Weg. Mich hat immer wieder beeindruckt, was Kirchenvater Augustinus zu dem Thema gesagt hat. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet, Gott bei dir. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet, Gott bei dir. Amen. Ich glaube, dass wir uns